Produced by OnCribe.
Herzlich willkommen zu Like Minded, dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Like Minded. Da sind wir wieder.
Ja. Hi. Hallo. Ist wieder soweit, ne?
Ja.
Ja.
Ja, wir haben wieder ein paar Themen mitgebracht und ein bisschen was, worüber wir quatschen wollten. Und freuen uns schon drauf.
Genau. Und diesmal geht es natürlich um ein ganz, ganz aktuelles Thema, was mich sehr, sehr betroffen gemacht hat. Das ist natürlich die Hochwasserkatastrophe letzte Woche in NRW und Rheinland-Pfalz. Ne?
Ja.
Ja.
Das war echt schon richtig übel.
Ganz, ganz schlimm. Ja. Wir haben ja ganz schlimme Bilder im Fernsehen gesehen, die kaum zu fassen waren. Also ganze Häuser sind ja verschwunden. Menschen sind gestorben oder wurden verletzt und noch immer werden ja ganz, ganz viele Menschen vermisst. Und da es ja jetzt auch schon über eine Woche her ist, dass diese Hochwasserkatastrophe geschehen ist, schwindet natürlich auch die Hoffnung, noch Überlebende zu finden.
Ja, also das ist auch, hast du die Pressekonferenz gesehen, die die Bundesregierung jetzt abgehalten hat?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Also die muss ich wirklich mal in die Shownotes packen, das war wirklich eine richtig peinliche Aktion. Also die konnten einfach keine Frage beantworten. Weil die haben ja vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so waren es jetzt schon, haben die doch diesen Warntag gemacht.
Ja, ja, genau.
Weißt du, wo die
Sirenen getestet wurden. Wo nichts geklappt hat.
Ja, genau. Und jetzt haben die das auf nächstes Jahr verschoben und in dieser ganzen Zeit haben die jetzt das Warnsystem halt immer noch nicht hundertprozentig hingekriegt. Und die konnten, der Deutsche Wetterdienst, der hat praktisch diese Information, hat er an die Bundesregierung weitergegeben und von dort aus wurde das nicht richtig weitergegeben. Und es saßen drei, sag ich mal, Vertreter der Bundes-, oder ich glaube, einer war vom BSI noch da, zwei, glaube ich, von der Regierung. Und die saßen da und konnten wirklich nicht eine Frage richtig beantworten.
Oh, also das wirklich ist wirklich jetzt peinlich.
Das ist war wirklich so, und peinlich. Da hat der Reporter, der hat dann gefragt, oder der hat dann so gesagt, ja, so nach dem Motto, Leute, hättet ihr euch nicht vorstellen können, dass genau diese Fragen heute gestellt werden?
Ja.
Weißt
du,
die konnten nicht sagen, warum das nicht weitergemeldet wurde, an wen das von dem Bund, also wer diese Information jetzt genau gekriegt hat, und die konnten einfach nichts sagen, ne?
Und das wäre so wichtig, dass das funktioniert, ne? Und die haben ja auch lange genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Ich meine, dieser Warntag, das ist wirklich schon lange her, das war letztes Jahr irgendwann, ich weiß noch, da war ich in Kaiserslautern und wir haben alle drauf gewartet, dass die Sirenen alle anfingen und nichts ging, kein einziger.
Es ist gar nichts passiert, ne?
Ist nichts passiert, gar nichts.
Ja.
Das ist schon krass, ehrlich, ja.
Ja, und ja, die haben auch gefragt, wann das Ganze jetzt, wann das jetzt passieren wird, und dann haben die gesagt, nächstes Jahr, und was ist, wenn jetzt noch eine Flutkatastrophe kommen soll,
ja.
Dann werden die alle nicht gewarnt. Dann wollen die ja jetzt dieses System mit der SMS wollen die machen, da denke ich mir aber auch, okay, wenn ist halt auch wieder so ein Problem, dass dann, wenn das Handynetz ausfällt, dann kannst du auch keine SMS verschicken, ne?
Das stimmt.
Und das Handynetz,
das stimmt.
Also da ist viel ausgefallen, richtig viel. Und
genau.
Obwohl übers Handynetz, ne, ich glaube, die hatten viele Probleme mit dem Internet, aber teilweise konnten sie auch nicht telefonieren, weil kein Strom da war, aber
richtig.
Ich überlege, der Mast, der steht ja ein bisschen weiter, ja, wer weiß, wenn das auch irgendwie im Wald steht, der Mast, und der wurde auch überschwemmt oder sonst was.
Aber gerade in der Eifel, in den Regionen, da ist auch das Internet noch nicht so besonders gut, ne?
Ja, ja, aber da gibt es viele Orte in Deutschland, wo das noch nicht so richtig gut ist.
Ja, das stimmt.
Also,
ja.
Aber auch ein bisschen traurig. Also das ist wirklich ein bisschen traurig.
Das stimmt. Ja, und viele fragen sich ja auch, ist dieser Starkregen jetzt in Rheinland-Pfalz und in der Eifel nur so ein Wetterphänomen oder ist das wirklich schon so ein Ereignis, was auf den Klimawandel und Veränderung des Klimas hindeutet, ne?
Ja.
Und also da habe ich mich auch ein bisschen kundig gemacht. Und das, dieses einzelne Event ist sicherlich immer Wetter. Aber die Häufigkeit, mit der das vorkommt, das ist dann doch schon der Klimawandel. Natürlich hat es solche Starkregen-Events immer wieder an verschiedenen Orten gegeben. Aber das Problem ist ganz einfach, dadurch, dass sich die Atmosphäre erwärmt, kann auch mehr Wasser aufgenommen werden. Die Arktis erwärmt sich dann dramatisch und deshalb gibt es geringere Temperaturunterschiede zwischen der Arktis und den Tropen. Und dadurch schwächelt der Jetstream, also die große Höhenströmung. Die Tatsache, dass der Jetstream langsamer wird, führt dazu, dass Hochs und Tiefs immer stärker auf einer Stelle bleiben. Und das haben wir die letzten Jahre eigentlich auch schon gespürt. Einerseits mit Hitzewellen und Dürren und andererseits eben mit solchen lokalen Starkregenereignissen, wo sich das Tief gar nicht mehr wegbewegen kann. Und das ist eben jetzt auch leider wieder passiert, ne?
Ja. Ja, das ist mit dem Golfstrom, ne?
Genau, ganz genau.
Hat das auch zu tun, ja.
Alle Modelle zeigen ja auch, gerade für unsere Breiten, also für die gemäßigten Breiten, dass solche Wetterereignisse wie Starkregen und Hitzeperioden auch zunehmen werden, ne? Und dass man sich
auch
entsprechend
darauf. Welt.
Genau, ganz genau. Soll man sich eben auch rüsten dafür.
Ich habe teilweise Videos aus Grönland gesehen, wo alles weggeschwemmt wurde, aus Japan. Ja. Also wirklich auf der ganzen Welt sind diese Wetterereignisse jetzt auch im Juli passiert, ne?
Das ist
krass. Also wirklich, auf der ganzen Welt. Das ist, ich habe heute noch einen Bericht gelesen, dass, dass das wirklich auf der ganzen Welt passiert und dass das halt jetzt nicht nur in Deutschland passiert ist. Und das war zum Beispiel auch in Holland hatten die richtige Probleme, in Belgien
das
hatten
stimmt,
die richtige
in Belgien,
Probleme.
Genau.
In Österreich hatten die richtige Probleme.
Ja.
Also, und nicht nur Europa, das war auch wirklich. Auf der ganzen Welt.
Genau.
Das ist schon, also das ist beängstigend
genau.
ein bisschen.
Genau, das ist es
du
ja.
Und auch da fragt machen.
Das ist es ja. Man kann, da fragt man sich ja wirklich, wie kann man sich für sowas auch rüsten, ne? Und eigentlich fängt das auch schon mit den Vorhersagen an. Man braucht also möglichst genaue Vorhersagen, um zu wissen, was auf einen zukommt. Gerade bei diesen lokalen Dingen tun sich die Meteorologen da ja immer noch sehr schwer zu sagen, wann, wo, wie viel Regen fällt. Aber genau das würde eben helfen.
Wobei der Wetterdienst das ja eigentlich vorhergesagt hat. Ne? Das ist
richtig,
auch noch das.
Genau.
Also es gab einige, die auch wirklich gewarnt haben vor extremen Situationen. Und die Feuerwehr hat das auch vorhergesagt, aber die sind dann rumgefahren und haben halt gesagt, Leute, stellt eure Autos ein bisschen weiter nach oben. Und es war halt keine komplett bedrohliche Situation, weil das halt, aber das kann man denen auch nicht vorwerfen, weil das halt noch nie passiert ist so, ne?
Ja, das
also
ist
das
es, ne?
Gab es halt so noch nicht.
Das stimmt.
Das war schon, da gab es Leute, die haben gesagt, die arbeiten jetzt seit 45 Jahren in einer Firma. Da habe ich so ein Interview gesehen und diese Firma war noch nie überflutet. Also das ist schon, das ist ein halbes Jahrhundert. Das finde ich schon, das ist schon krass. Und wenn,
das ist krass,
wenn sowas jetzt gehäuft passiert, also wenn jetzt, sag ich mal, wirklich nächstes Jahr nochmal sowas passieren sollte, dann kann man eigentlich schon wirklich davon ausgehen, dass das einfach, dass das auch die Tornados, ne? Da passiert es.
Ja.
Also, du siehst so viel jetzt.
Sowas kennen wir ja normalerweise gar nicht, ne? Ja.
Man
kennen es eigentlich nur aus dem Fernsehen.
Ja, aber durch die Neuzeit ist einem auch die Möglichkeit gegeben, alles ganz schnell aufnehmen zu können, ne? Jeder hat ein Handy in der Tasche, jeder hat eine Kamera.
Genau.
Diese ganzen Situationen werden jetzt auch einfach überall auf der Welt halt aufgenommen und man kann sie angucken, was es damals nicht gab, ne?
Das stimmt. Aber des Weiteren kann auch noch ganz unmittelbar etwas in den Gemeinden getan werden. Zum Beispiel ist eben sehr oft ein Problem, dass man bei relativ kleinen und völlig unproblematischen Bächen die Brücken mit so Kanalrohren baut, weil das eigentlich billig und einfach ist. Aber das sind eben auch die Engstellen. Und wenn der Bach dann mal anschwillt, dann ist diese Brücke, die wirkt dann wie ein Staudamm. Und das führt dazu, dass die Gemeinde unter Wasser gesetzt wird. Und solche Dinge kann man wissen und planen. Ne? Klar kostet das dann auch alles wieder ein bisschen mehr Geld. Aber man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen darauf vorbereiten. Ne?
Ja, definitiv. Und gerade die Städte, die zum Beispiel in der Stadt, in der wir lange gewohnt haben, Altena.
Ja.
Ne, da ist es auch ganz schön abgegangen. Also da haben wir auch Bilder gesehen und
das
ist halt, wie soll man sagen, man kann sich das vorstellen, Meteorit ist eingeschlagen und außenrum sind Berge und da, wo der Meteorit, wo der Krater ist, ist Altena.
Ja.
So ist es gebaut, kann man eigentlich sagen.
Das stimmt, das stimmt.
Und oben auf dem Berg steht halt eine Burg, aber du hast überall, die Lenne fließt genau durch dieses Tal
Und das ist nicht gerade ein kleiner Fluss, das ist schon ein großer Fluss, ne?
Ja. Ja. Also es ist auch saugefährlich, aber die haben halt, die sind hochwassererprobt, aber das war diesmal auch richtig heftig.
Also so habe ich Altena noch nie gesehen. Die Bilder, die ich da im Fernsehen gesehen habe, das kenne ich nicht. Und wir haben wirklich lange da gewohnt. Und Altena war ja auch wirklich abgeschnitten, ne, von der Außenwelt. Du kamst nicht mehr rein, nicht mehr raus, also komplett. Also es ist Wahnsinn, sowas habe ich noch nie gesehen.
Sind auch Leute gestorben, also dann die Wassermassen und auch zum Beispiel die... die Eltern von meiner Freundin wollten uns besuchen und das Auto ist weggeschwommen.
Ja.
Also, das
Gott sei Dank ist denen nichts passiert. Das ist immer das Allerwichtigste, aber trotzdem. Ja. Ja, was mir aber trotzdem Hoffnung bei solchen Katastrophen macht, das ist eigentlich die große Hilfsbereitschaft und diese Spendenbereitschaft der Menschen hier, ne? Also absolut
das war
Hammer.
Wirklich, ja, fand ich auch.
Das ist wirklich.
Gerade so die örtlichen Feuerwehr, die haben ja teilweise irgendwelche Aktionen ins Leben gerufen.
Genau, genau.
Und wie schnell dann da wie schnell die Lager voll waren und
richtig, also, richtig.
Das ist wirklich richtig geil gewesen. Das muss
das
man ehrlich sagen.
Das finde ich auch.
Fand ich top.
Ja. Was mich wieder
viele
betroffen,
hingefahren sind und helfen wollte.
Finde ich auch, klasse. Aber was mich wieder betroffen gemacht hat, dass die Versicherungen ganz oft nicht bezahlen, wenn sowas passiert. Ne? Da braucht man ja halt eine Elementarversicherung. Eine Hausratversicherung reicht ja nicht aus. Diese Hausratversicherungen decken ja unterschiedliche Schäden ab. Aber grundsätzlich ist die Hausratversicherung nicht für die Folgen von Überschwemmungen zuständig. Die greift bei Schäden durch Leitungswasser, durch Sturm, Feuer, Hagel und Einbruchsdiebstahl. Aber für Überflutungsschäden, da hilft nur so eine Elementarschadenversicherung, die da abgeschlossen werden muss und die sind richtig teuer, ne?
Ja, erstmal sind die richtig teuer und das Problem kommt jetzt, also ich habe einen Bericht gelesen, gerade auch aus Altena, aus einer Kneipe dort, dass ich, glaube ich, 600 Euro im Monat für diese Elementarversicherung abschließen hätte müssen,
also
bezahlen hätte müssen.
Ja. Und das kommt immer drauf an, wo man wohnt. Wenn da natürlich durch den Ort ein großer Fluss durchgeht, dann ist diese Elementarversicherung sehr, sehr teuer. Wenn Wasser sehr weit weg ist, dann ist das gar nicht mal so teuer. Aber gerade die brauchen ja diese Elementarschadenversicherung, wo Wasser ganz in der Nähe ist, ne?
Ja. Und vor allem, das Problem ist auch, dass die meisten diese Versicherung gar nicht abschließen können.
Nee. Das geht auch gar nicht.
Weißt
das
du? Stimmt. Weil also gerade an Hochwasser-Extremgebieten, da sagt die Versicherung, nee, machen wir nicht.
Das ist es eben.
Da kannst du keine Elementarversicherung machen. Das habe ich jetzt auch sau oft gehört. Und den Leuten wird halt auch gesagt, ja, es gibt so Maßnahmen wie zum Beispiel so Rückstauklappen. Weißt du, so Wasserklappen, die dann, wenn das Wasser ins Haus eintritt, dann gehen so Klappen auf und das Wasser geht halt direkt wieder raus. Und und da wird jetzt wirklich vielen vorgeworfen, dass halt diese Klappen nicht eingebaut wurden und die hätten den Vertrag besser lesen müssen. Und da habe ich jetzt auch was gesehen. Da dachte ich auch, also man muss sich den Vertrag ganz genau durchlesen. Da kann auch sein, dass wirklich, dass das einfach gefordert ist, so eine Klappe einzubauen. Mhm. Und wenn du es nicht hast, dann zahlen die einfach nicht. Ne?
Aber was ich auch noch gelesen habe, was vielleicht auch viele Versicherungsnehmer nicht wissen, das ist, bei Neuabschluss muss der Vermittler auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Elementarschadenversicherung hinweisen. Bei bestehenden Versicherungsverträgen muss der Betreuer des Vertrags regelmäßig, also so mindestens einmal im Jahr, nachfragen, ob der Versicherungsnehmer Bedarf an weiteren Versicherungsschutz hat und muss auch entsprechend beraten. Und diese Beratungsgespräche, die müssen auch dokumentiert werden. Und fehlt das an der Beratung oder an der Betreuung, dann kann dies zu Schadenersatzansprüchen der Geschädigten gegen den Vermittler führen. Also da kann vielleicht doch noch einiges dabei rauskommen, wie viel natürlich die dafür verlangen können, das weiß ich auch nicht. Ne? Aber eigentlich sind diese Versicherungsvertreter verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass es die Möglichkeit des Abschlusses einer Elementarschadenversicherung gibt.
Dass es die Möglichkeit gibt, hört sich gut an, finde ich.
Richtig, ja.
Ne? Das, aber,
ja.
Ach Gott.
Das ist richtig schlimm. Ja, und die Menschen haben so viel verloren, den bleibt stellenweise nur das, was sie am Körper tragen, ne, haben vielleicht auch noch Familienangehörige, Freunde verloren und dann bezahlt die Versicherung noch nicht mal und du hast ein Leben lang vielleicht eine Hausratversicherung bezahlt, also ich finde das unmöglich, ne.
Du musst eventuell noch dein Haus abbezahlen.
Das auch noch, natürlich, und dann ist es weg. Also jedenfalls hoffe ich, dass der Staat und die Länder und vor allen Dingen die Gemeinden jetzt ganz, ganz schnell und unbürokratisch helfen, so wie sie es auch versprochen haben. Ne? Die Betroffenen, ja. die müssen sich jetzt schon um so viele Dinge kümmern. Die haben vielleicht sogar Freunde oder Verwandte durch die Katastrophe verloren. Und dann kann man doch wenigstens mit schneller finanzieller Hilfe rechnen. Denn viele haben ja überhaupt nichts mehr. Die haben alles verloren.
Ja, ich hoffe auch, dass die Regierung da jetzt auch ein bisschen Geld und nicht, was haben die ja gesagt, 50 Millionen haben die jetzt?
Ja, genau. Ich finde das jetzt gar nicht mal so viel.
Das ist nichts.
Das ist gar nichts. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Ja. Wenn du überlegst, also es ist...
Wenn du überlegst, was ein Haus kostet und der Hausrat da drin und wie viele Häuser kaputt gegangen sind. Und,
100 Häuser oder so, weißt du, kannst du damit... Und dann noch nicht mal, wenn der Garten und...
Die ganzen Straßen,
Grundstücke, also es ist viel, viel mehr.
Das ist eigentlich nichts, ne? Wirklich. Also ich verstehe es auch nie. Ja. Aber da sind wir wirklich nochmal mit einem blauen Auge vorbeigekommen, ne? Also immerhin wohnen wir auch in Rheinland-Pfalz, aber bei uns ist wirklich, war es nicht ganz so schlimm, da wo wir wohnen, ne? Also der eine Sohn von mir, der wohnt einen Ort neben mir und 14 Tage vorher war es schon mal so, da war auch so eine Phase, das ging nur 15 Minuten, da hat es ganz, ganz dolle geregnet und da sind bei ihm die Keller vollgelaufen. Da musste auch die Feuerwehr kommen und musste das Wasser wieder abpumpen. Und das nur von 15 Minuten Starkregen. Also bin ich wirklich froh, dass wir nicht in den Gebieten wohnen, wo es wirklich so schlimm gewesen ist. Ne? Hätten wir jetzt noch in Altena beispielsweise gewohnt, also das wäre richtig krass gewesen. Und die Leute tun mir auch unendlich leid. Und wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die vielen Helfer, die da hingefahren sind, einfach mit angefasst haben und für die ganz, ganz vielen Spenden. Und das muss auch so sein, ne?
Ja, definitiv. Ja. Das finde ich auch richtig cool. Mhm. Ja, und da kann man eigentlich auch nur appellieren, dass man was spendet.
Ja.
Also da finde ich auf jeden Fall auch, keine Ahnung. Und wenn es 10, 20 Euro sind,
genau.
Die gibt man für sonst was aus. Also da
eben, ja.
Wäre es wirklich wichtig, dass man das mal macht.
Wenn jeder nur 1 Euro spenden würde, wenn ganz Deutschland 1 Euro, jeder von uns 1 Euro spenden würde, da würde auch einiges zusammenkommen. Das müssen nie immer gleich 100 oder 200 Euro sein, ein bisschen was.
83 Millionen, aber dann hätten sie auf jeden Fall schon mal mehr, hätten wir mehr gespendet als die Bundesregierung.
Das stimmt. Ja, also das ist wirklich notwendig. Ich glaube, Kleidung brauchen sie jetzt gar nicht mehr. Ne? Da ist ja so viel gespendet worden, da können die schon gar nichts mehr mit anfangen. Die haben auch gesagt, dass viele Spenden, die angekommen sind, auch ein bisschen unüberlegt gewesen sind. Klar, die Leute wollen einfach spenden. Die haben dann Essen gespendet. Und wenn die aber keinen Strom haben und keine Kühlschränke, dann nützt das Essen auch nicht viel, ne? Zum Beispiel. Also ich glaube, wirklich mit Geld sind die Leute jetzt am besten bedient da. Ne?
Ich fand zum Beispiel, ich glaube, Opel war es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Opel hat so eine Aktion gemacht, dass die sich 2 Wochen lang alle umsonst einen Mietwagen holen können.
Oh, das finde ich cool. Das ist super.
Das fand ich auch richtig cool. Und Hornbach, meine ich, hat allen so Schaufeln und alles Mögliche frei zur Verfügung gestellt.
Das finde ich auch gut. Das brauchen die ja jetzt im Moment auch. Ne? Die BASF hat 1 Million gespendet. Das ist auch schon mal, die hat direkt 1 Million gespendet, das finde ich auch gut. Und immer in so kleinen Ortschaften, da sind dann auch immer Aktionen. Also man merkt wirklich, dass das so viele Leute betroffen gemacht hat, ne? Wie gesagt, immer war es weit weg. Man hat schon oft sowas gesehen im Fernsehen, aber nie so nah wie jetzt in Deutschland, ne? Und dann hat man natürlich Angst, dass das...
Wirklich direkt um die Ecke.
Ja, das war direkt um die Ecke. Eben. Und wer weiß, ob das nie nochmal passiert. Ne? Jetzt ist es wieder sonst wie warm. Und dann trocknet der Boden auch dermaßen aus. Und wenn dann mal wieder so ein Starkregen kommt, kann der Boden ja auch gar nichts mehr aufnehmen. Ne? Der kann kein Wasser mehr aufnehmen. Und dann kommt das natürlich auch dazu. Das ist richtig schlimm, wirklich.
Ja, das ist gefährlich. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich war schon mal froh, dass es nicht weiter geregnet hat.
Ja, ich auch. Das wäre ganz, ganz schlimm gewesen. Das hatten sie nämlich am Anfang gemeldet, der Wetterdienst, dass es noch weiter regnen soll. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Ja.
Ja, aber wir müssen auf jeden Fall noch zu erfreulichen Themen kommen heute.
Und
deswegen reden wir über die Unreal Engine. Ich bin mega begeistert. Mhm. Ich habe ein bisschen dran rumgebastelt und Für alle Leute, die nicht wissen, was das ist eine, wie soll ich sagen, ein Framework, also ein Programmiergerüst. Das ist eine Software, womit man bestimmte Sachen erstellen kann.
Genau, also das hast du mir ja auch kannst du auch erklärt.
Programmieren.
Ja, richtig cool.
Und,
Und
das ist, also du hast eine objektorientierte Programmierung oder allgemein Softwareentwicklung. Du kannst zum Beispiel irgendwelche Objekte, kannst du direkt live per Drag and Drop, ziehst du die einfach in dein Projekt rein. Sag ich mal, du hast eine Textur und ein 3D-Modell von einem Stein. Dann kannst du die Textur direkt auf den Stein draufziehen. Dann sieht der Stein schon mal aus wie ein Stein. Und dann nimmst du den Stein und packst den zum Beispiel in, einfach in einen Level rein. Und so kannst du dann wirklich komplett ein riesengroßes Level aufbauen und kannst, also Spieleentwickler benutzen halt diese Engine und Filmemacher benutzen diese Engine. Und also es ist noch so viel mehr damit möglich. Das ist wirklich auch, ihr müsst mal Unreal Engine 5 oder ich packe das auf jeden Fall auch in die Shownotes. Muss man mal bei YouTube eingeben und sich mal angucken, wie die Grafik aussieht. Also es ist unglaublich.
Der Hammer,
Das sieht schon fast aus wie echt. Das ist,
Und es sind ja auch schon Filme damit gemacht worden, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Und Spiele. Also
und wirklich, Spiele,
es gibt,
genau.
Es gibt so viele, müsst man bei Wikipedia Unreal Engine eingeben und dann guckt euch die Liste an von den Spielen, die damit entwickelt wurden, dann sieht man, was für ein Ausmaß diese Engine eigentlich hat.
Ja.
Also es sind so viele bekannte Spiele und es macht einfach richtig Spaß damit, etwas zu entwickeln und ich bin ultra hyped, also das hat mich richtig begeistert. Die Software ist komplett kostenlos. Also ihr könnt die einfach so runterladen. Und ich meine auch gelesen zu haben, ich bin mir gar nicht mal sicher, wo habe ich das denn gelesen? Ich habe das irgendwo, hatte ich hier vorhin so einen Bericht, dass die Unreal Engine 4, die ist bis zu einem Umsatz von $1 Million kostenlos.
Boah.
Also das heißt, wenn ihr eine Firma seid und ihr entwickelt, ne, dann kannst du $1 Million Umsatz machen und dann musst du erst für die Software bezahlen.
Ja.
Also das finde ich schon richtig cool. Bei der 5er weiß ich es jetzt nicht. Ich habe das vorhin zufällig einfach gesehen. Und und das ist der Knaller. Also du kannst man kann es einfach umsonst runterladen, kann damit so viel Cooles machen. Man kann wirklich sich seine eigene Welt bauen, kann dann Kamerafahrten da durchfliegen, Keyframes setzen. Und am Ende sieht das dann einfach aus. Ich bin eigentlich darauf gekommen, weil ein YouTuber, den ich schaue, der hat eine Doku damit gemacht.
Ah,
und der mag halt total, also ich kenne die Unreal Engine, kenne ich schon länger, aber ich habe halt wirklich noch nie aktiv was damit gemacht. Und deswegen fand ich das echt motivierend, das Video. Habe dann gesehen, dass die sich fürs Universum interessieren und wollten dann einfach eine Doku in der Unreal Engine übers Universum machen, ne? Und dann haben die das gemacht und ich habe mir dieses ganze Making-of reingezogen und habe auch gesehen, dass es eigentlich also schon sehr komplex ist, aber jetzt auch kein Ultra-Hexenwerk. Also, dass man wirklich schnell damit arbeiten kann und ich habe vor 15 Jahren schon Sachen mit Cinema 4D gemacht und es war einfach so viel schwieriger, vernünftige Sachen damit zu bauen. Und
trotzdem, jemand, der das vielleicht nicht gelernt hat, der noch nie mit sowas gearbeitet hat, ich denke mal, der braucht erstmal eine Weile, um sich da ein bisschen reinzufinden, ne?
Definitiv. Also da kannst du Monate, da kannst du Jahre, da kannst du wahrscheinlich Jahrzehnte, kann man in dieser Software verbringen.
Das glaube ich.
In dieser Software verbringen, wirklich.
Ja,
das ist einfach, also du kannst da wirklich komplette Spiele bauen, einfach alles machen. Wirklich 3D-Animation, es gibt's. Das Coole ist, die Unreal Engine 5, die hat auch so ein paar Demo-Projekte stellen die bereit, also Epic Games. Und die kannst du dir runterladen und dann kann man auch wirklich ganz genau sehen, wie die Profis das animiert haben. Und dann habe ich mich da jetzt mal hingesetzt in meinem Urlaub und habe zumindest mal drei oder vier Tage habe ich da richtig intensiv dran rumgebastelt.
Ja, und das ist doch toll.
Was dabei rausgekommen ist, hast du ja schon gesehen. Ich bin jetzt
richtig
noch dabei.
Ich war wirklich geflasht, was man in der kurzen Zeit da machen kann. Das ist der Hammer, wirklich.
Ja. Ich fand es auch richtig cool, also wirklich. Und auf Instagram, da kann man das Video auf jeden Fall schon eine Szene von dem Video sehen und ein Bild. Aber ich bin jetzt noch dabei, die Audio-Lizenzen, die kann man nicht sich, also ich habe jetzt keinen eigenen Beat dafür entwickelt oder so. Und habe mir dann muss mir die Audio-Lizenzen kaufen und das habe ich noch nicht getan, das werde ich aber auch noch tun und dann werde ich das Video auf YouTube und Instagram mal online stellen, dann könnt ihr euch das mal angucken, was ein Nubi damit geschafft hat. Also ich finde es wirklich, wirklich, wirklich cool und es hat richtig Spaß
gemacht. Ich auch. Deine eigene Welt erschaffen und das ist der Hammer, wirklich. Jeden einzelnen Stein, jedes Gras, jede Wiese, alles alleine gemacht und das ist der Hammer, wirklich. Also wenn da jemand Fantasie hat, der kann so viel damit machen, ne?
Definitiv. Gerade weil das auch, weil du einfach du hast schon ein Tool mit dabei, wo du 15.000 Objekte einfach so reinziehen kannst.
Ja.
Also du nimmst die Objekte und hast halt einen riesengroßen Stein, ziehst den einfach rein, kannst den skalieren, kannst den größer machen, kannst den 360 Grad, also ganz egal wohin, du kannst den überall drehen und und allein diese Möglichkeit, ne?
Das stimmt.
Es gibt Wassertexturen, die sich bewegen, du hast Animationen für den Charakter, du hast also
wirklich. Das ist aber schon mal gut für die Leute zu wissen, die jetzt vielleicht nicht so gut malen können. Die haben vielleicht Angst, mit dem Programm zu arbeiten, müssen sie aber gar nicht, ne? Wenn schon alles da ist und können die das ja einfach so nehmen. Man muss also nicht unbedingt malen oder zeichnen können, ne?
Nee. Also wenn du jetzt, sag ich mal, ein komplett eigenes Spiel machst, dann wäre es natürlich schon nicht schlecht, wenn du du jetzt einen Charakter oder so die modellierst. Aber man kann auch freie Charakter kaufen und kann sich komplett die Welt, also man kann eigentlich ein komplettes Spiel entwickeln, ohne dass man eigentlich einen Cent dafür bezahlt. Also Wahnsinn. Das auf jeden Fall.
Ja.
Und kann die ganzen freien Tools und diese ganzen freien Materials, Texturen, das ganze Zeug kann man auf jeden Fall benutzen und kann sich was richtig, richtig Fettes damit bauen. Aber wenn du jetzt ein bisschen Geld ausgibst, weil die Leute, die richtig gute Sachen entwickeln oder die richtig gute, ich habe zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, ich habe nach einem guten Baum gesucht oder nach einem Set, weißt du, wo es verschiedene gute Bäume. Ich habe so eine Welt dort erstellt, die eher so Tannen, also wo Tannen eigentlich eher besser aussehen, weil das so ein bisschen steinige Welt war. Und dann habe ich nach einer Tanne die ganze Zeit gesucht und ich habe wirklich nichts Vernünftiges gefunden. Und dann habe ich, also ich habe jetzt, ich habe dafür nichts bezahlt, aber ich habe ein Set gefunden, wo du wirklich, da zahlst du, glaube ich, 100 Euro und du hast richtig geile, perfekte, animierte Bäume, die im Wind wehen, die einfach so realistisch aussehen. Da zahlst du halt diese 100 Euro, aber kannst dann auch deine ganze Welt so gestalten. Ne? Das muss man sich halt überlegen, ob einem das wert ist, dass dann, was will man später damit machen? Entwickelt man jetzt einen richtig, richtig geilen 3D-Film, der auch Geld abwirft oder so, dann kann man eventuell auch mal was investieren, um dann später damit Geld zu verdienen oder so.
Ne? Natürlich, ja.
Also jeder 3D-Designer, jeder, der sich gerne, der sich in Richtung Gaming beschäftigt, der wissen will, wie Spieleentwicklung funktioniert, der muss sich das angucken.
Ehrlich. Auf jeden Fall, ja. Also ich war auch total begeistert, was du da entworfen hast. Das ist der Wahnsinn, wirklich.
Ja, macht schon echt Spaß.
Ja.
So, wir hatten ja noch, was haben wir denn, weißt du noch?
Ja, wir wollten ja noch ein bisschen ausführlicher über einen Kommentar sprechen von dem Frank Klang, der über unseren vierten Podcast zur Covid-Impfung unten drunter geschrieben worden ist. Genau. Weil wir denken, dass wir diesen Kommentar nicht so stehen lassen können. Weil auch einfach Unwahrheiten darin geschrieben wurden. Ne? Und wer sich das mal durchliest, die kriegen ja vielleicht auch einen Schock, wenn die das sehen. Deswegen wollten wir da auch, wir haben da recherchiert und wir wollten mal ein bisschen genauer darüber sprechen, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Genau.
Und ich finde auch, dass es auch wichtig ist, da noch was zu sagen.
Genau.
Und,
ich denke mal, dass wir denjenigen Part immer vorlesen und dann darauf reagieren. Und wie gesagt, wir haben dazu ausführlich recherchiert, soweit es uns möglich war. Und der erste Part des Kommentars lautet, also dieser Frank Klang hat geschrieben, Covid-Impfungen sind lebensgefährlich und unwirksam. Es handelt sich zudem nicht um Impfungen, sondern genetische Eingriffe. So, und da habe ich recherchiert und für diese mRNA-Impfung kann man eine Erbgutveränderung ganz klar ausschließen. Unser Erbgut besteht aus DNA und es gibt in unseren Zellen kein Enzym, das RNA in DNA umbaut. Und die von einer Zelle aufgenommene fremde RNA gelangt zudem nicht in den Zellkern, wo das Erbgut aufbewahrt wird. Es entsteht daher auch kein physischer Kontakt zwischen der RNA und dem menschlichen Erbgut. Und zu diesen genetischen Eingriffen hat sich das Paul-Ehrlich-Institut geäußert. Das Paul-Ehrlich-Institut ist für die Zulassung von Impfstoffen in Deutschland verantwortlich. Und die haben gesagt, ich zitiere, selbst wenn aber die Impfstoff-RNA in das Genom integriert würde, was wirklich kaum vorstellbar ist, dann wäre das Ergebnis, dass das Spike-Protein von der Zelle hergestellt und vom Immunsystem erkannt würde und dann die betroffene Zelle abgetötet würde. Mit anderen Worten, die wahrscheinlichste Wirkung des extrem unwahrscheinlichen Falls wäre keine Autoimmunkrankheit, sondern die erwünschte Impfwirkung. Es handelt sich also nicht um einen genetischen Eingriff in das Erbgut des Menschen. Ne?
Ja. Ja, aber das haben sie eigentlich bei der Impfung, haben die Ärzte das fast so auch schon, also mit diesem Spike-Protein und also das haben sie eigentlich auch richtig gut erklärt mit so einer Animation. Das fand ich schon ganz cool.
Ja, und dass die Covid-Impfungen lebensgefährlich und unwirksam sind, das kann aufgrund vieler Geimpfter auch ausgeschlossen werden. Im Normalfall wird sie ja sehr gut vertragen und hat auch eine hohe Wirksamkeit. Natürlich kann es aber auch wie bei allen anderen Impfungen auch zu Nebenwirkungen kommen. Aber das ist eine ganz normale Körperreaktion und zeigt also nur, dass das Immunsystem aktiv wird und der Impfstoff eine Wirkung erzielt. Ja.
Laut aber der Schweizer... Ob die jetzt wirklich eine extrem hohe Wirkung jetzt auch auf irgendwelche anderen abgeänderten Viren hat, das wollen wir nicht unbedingt sagen. Ne? Also wenn jetzt Delta-Virus oder was weiß ich, irgendwann kommt der Omega-Virus oder so raus, dann...
Das stimmt. Das weiß niemand so
ganz genau. Ist das eine andere Form, ja? Das weiß niemand so genau. Also es ging erstmal nur um den Covid-19-Virus, der ganz am Anfang erschienen ist.
Ganz genau.
Und die haben ja auch schon gesagt, dass BioNTech gegen die Delta-Variante trotzdem hilft.
Das stimmt, ja. Bei etwa einer von 20 Personen, da rötet sich zum Beispiel die Stelle oder die juckt. Weitere kurzzeitige Nebenwirkungen der Impfung sind natürlich Müdigkeit, Kopfschmerzen, Frösteln, Übelkeit, Muskeln- und Gelenkschmerzen oder Fieber. Aber wie gesagt, solche Beschwerden gehen meist rasch vorbei. Und du hast sie ja, glaube ich, auch mal kurz gehabt über Nacht, ne?
Ja, bei der zweiten Impfung.
Bei der ersten hast du ja eigentlich gar nichts gemerkt.
Genau.
Ja. Aber wie gesagt, das passiert bei jeder anderen Impfung, kann das genauso passieren und das hat jetzt nichts nur mit dieser Covid-Impfung zu tun, ne?
Ja, wenn man das mal genau recherchiert, dann wird man sogar feststellen, dass Impfungen eigentlich eins der, der größten wissenschaftlichen Errungenschaften sind, die die Menschheit hat.
Richtig. Dir auch, um Gottes Willen, natürlich. Wenn es die nicht gegeben hätte, wer weiß, was mit der Menschheit passiert wäre, ne?
Ja.
Genau. Dann hat dieser Frank Lang weitergeschrieben in seinem Kommentar. Bei CoronaTransition.org wurde berichtet, die Todesfälle nach Impfungen sind in den USA seit Jahresbeginn um das 50-fache gestiegen. Wurde in den Leitmedien vertuscht, hat er in Klammern geschrieben. Jedes andere Medikament wäre spätestens an dieser Stelle verboten worden. Und was mir dazu sofort einfällt, ist, dass die Erhöhung, wenn es eine gibt, damit zu tun hat, dass jetzt plötzlich auch wesentlich mehr geimpft wird. Und außerdem kann natürlich nie genau gesagt werden, ob die Todesfälle in den USA mit den Impfungen zusammenhängen. Das weiß ja niemand. So schnell kann das ja überhaupt nie überprüft werden. Und dass in einigen Ländern die Todesfallzahlen im Zuge der ersten Impfkampagnen stiegen, stimmt zwar, aber die Ursache dafür sind nicht die Impfungen. Bleiben wir beim Beispiel Israel. Auch dort stiegen sowohl die Corona-Fälle als auch die Todesfälle nach Beginn der Impfung an. Das kann passieren, weil der dort verwendete BioNTech-Impfstoff seine volle Schutzwirkung erst 7 bis 14 Tage nach der Zweitimpfung entfaltet, die wiederum mehrere Wochen nach der Erstimpfung verabreicht wird. Und unmittelbar nach Beginn der Impfkampagnen bestand also noch kein Schutz, weshalb die Infektionszahlen trotzdem steigen konnten und damit auch die Todesfallzahlen. Ne?
Ja, ich glaube auch nicht, dass das extrem damit zusammenhängt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht, wenn wirklich ganz, ganz alte Leute vielleicht geimpft werden, dass dann schon, dass es vielleicht schon gefährlich für die sein kann.
Das mag aber, sein, ja, genau. Ja.
Aber ganz ehrlich, dass ich, so wie das da geschrieben ist, dann das ja. können wir nicht, dem können wir
das
nicht.
Das kann man so nicht stehen lassen. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Dann schreibt er weiter, es geht nur um Geld und nicht um Gesundheit. Ja. Also, dass es nur um Geld geht und nicht um Gesundheit geht, das kann, glaube ich, jeder, der eine schwere Corona-Erkrankung überstanden hat oder der vielleicht Angehörige oder Freunde durch diese Krankheit verloren hat, entkräften. Wie schwer diese Corona-Erkrankung ausfallen kann, haben wir ja alle schon in den Medien gesehen oder am eigenen Leib erfahren müssen, ne? Dass dann viel Geld in die Forschung und Entwicklung gesteckt wird, um schnellstmöglich eine wirksame Impfung auf den Markt zu bringen, ist doch klar. Und viele von uns, die selbstständig waren, die haben durch Corona ihre Existenz verloren. Viele sind arbeitslos geworden. Dann ist es doch sehr vermessen zu behaupten, dass es nur ums Geld geht. Es geht eigentlich um Normalität und dass alle wieder irgendwie ein gesundes Leben in Freiheit und Gesundheit führen können.
Ja, ja, ja. Es gibt halt, also es gibt auf jeden Fall Leute, für die, bei denen es wahrscheinlich schon um das Geld geht, wenn man alleine diese ganzen Leute gesehen hat, die zum Beispiel das ganze Geld abgegriffen haben bei diesen Testzentren.
Das ist
war ja schon richtig, ein großer Skandal. Ne? Also es nutzen auf jeden Fall Leute das Ganze aus, aber ich glaube nicht, dass die Ärzte, die Virologen, die Wissenschaftler, ja. eventuell, also ich glaube auch nicht, dass die Regierung, dass die alle irgendwie vorhatten, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Nee, das kann also ich mir das, auch nicht vorstellen.
Ja. Niemals, niemals.
Ja. Zumal solche Testungen kann man ja auch kostenlos jetzt machen. Ne? Man kann überall hingehen, sich testen lassen. Also das kostet ja jetzt überhaupt nichts mehr. Am Anfang natürlich schon. Ne? Aber der Schaden, der durch diese Corona-Infektion entstanden ist, der ist doch bedeutend höher. Der ist für manche existenziell sogar gewesen. Ne?
Also, auf jeden Fall.
Ja.
Aber das geholfen, da, versucht zu helfen, wurde trotzdem, ne? Das muss man schon sagen. Also ich finde, es wird gar nicht so schlecht gemacht.
Das stimmt. Das stimmt, ja. So, dann haben wir, was hat er denn dann noch gesagt? Ich muss mal ganz kurz gucken, hier steht's. The Lancet berichtet von einer Schutzwirkung, die bestenfalls bei circa 1% liegt. Die Erkrankung betrifft zudem über 99% aller Menschen überhaupt nicht. Nicht ein Virus oder eine Krankheit, sondern diese Spritzen sind die große Gefahr. 99% aller Menschen soll die Krankheit überhaupt nicht betreffen. Also das kann ja schon total entkräftet werden, wie viele Menschen Corona bekommen haben, ne?
Ja.
Und ich habe auch noch recherchiert und Folgendes gefunden. Eine neue Studie aus Israel unterstreicht die Notwendigkeit, sich doppelt mit dem BioNTech-Präparat gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Also der hat ja gesagt, Lancet hat das geschrieben und Lancet ist diese Studie und die haben eben gesagt, die meinten das so, dass erst nach der zweiten Impfung natürlich dieser Schutz eintritt, ne? Eine landesweite Untersuchung des dortigen Gesundheitsministeriums und des Herstellers Pfizer bescheinigte dem Impfstoff zwischen 7 und 14 Tagen nach Erhalt der ersten Dosis eine Schutzwirkung von 58% vor einer Infektion, von 76% vor einer Krankenhauseinweisung und 77% vor dem Tod. 7 Tage nach der vom Hersteller empfohlenen zweiten Dosis reduziert sich das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus, einer Krankenhauseinweisung oder des Todes, demnach jeweils um mehr als 95%. Also das kann man auch ganz, ganz leicht entkräften, dieses Argument, was er da geschrieben hat. Ne?
Ja.
Ja.
Das ist, ach Gott.
Ja, ja, und weil du gesagt hast, ja, das stimmt. Weil du gesagt hast, die Corona-Impfstoffe, wie wirken sie, wie gut wirken sie gegen Delta? Die Delta-Variante, die könnte auch, also die ist in Deutschland immer zunehmend, die führt zu mehr Infektionen. Und die breitet sich natürlich auch weltweit zunehmend aus. Auch wie gesagt, in Deutschland und mittlerweile geht nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts über 3/4 der Neuinfektionen auf diese Mutante zurück. Und das Problem, sie gilt halt als infektiöser. Ein Infizierter steckt im Schnitt mehr weitere Menschen an als in früheren Varianten. Aber trotzdem besteht eine gute Schutzwirkung nur bei vollständiger Impfung. Eine einzelne Dosis der Impfstoffe von BioNTech zum Beispiel oder AstraZeneca bietet offenbar nur begrenzt Schutz. Das stimmt schon vor einer Infektion durch die Delta-Variante. Ja. Ne? Das ist klar. Aber die jetzt vollständig Geimpften, die haben wirklich einen sehr, sehr guten Schutz. Und so ergab eine der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichte Studie, dass fast 80% der Geimpften nach einer ersten Dosis von BioNTech eine neutralisierende Antikörperreaktion gegen den ursprünglichen Virusstamm hatten und bei der Delta-Variante hingegen nur etwa ein Drittel. Aber wie gesagt, nach der ersten. Er hat halt jetzt nichts dazu geschrieben. Nach der zweiten sieht das schon ganz anders aus. Ja, da verhindert fast alle schweren Verläufe. Frank Lang, der schreibt dann weiter, Professorin Dolores Cahill warnt vor katastrophalen Folgeschäden und wir wissen, dass die große Gefahr von den Impfstoffen in den nächsten Jahren ausgeht. Was ich sagte, war, dass alle über 70, die einen dieser mRNA-Impfstoffe bekommen, wahrscheinlich innerhalb von 2 bis 3 Jahren sterben werden, hat er so geschrieben. Und ich würde sagen, jeder andere, der seine Injektion erhielt, abhängig davon, in welchem Alter, seine Lebenserwartung reduziert. Wenn sie in ihren 30ern sind, werden sie innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre sterben. Sie werden Allergien haben, neurokognitive Probleme, Demenz, Entzündung und natürlich unter Unfruchtbarkeit leiden. Also das hat er geschrieben. Diese Dolores Cahill ist laut der Webseite des University College Dublin Medizinerin und Expertin für die Entwicklung von Proteomik-Technologie. Das College hat sich laut eines Berichts der Irish Times jedoch bereits 2020 von ihren Aussagen zum Coronavirus distanziert. Cahill kandidierte zudem 2020 für die europakritische Rechtsaußenpartei und trat in einem Video-Interview der Stiftung Corona-Ausschuss mit dem Rechtsanwalt auf. Also für den Virologen Schönreich sind die Bedenken über eine solche Wirkung der Impfung mit der Veröffentlichung von Ergebnissen aus der Phase 3 Impfstoffstudien allerdings ausgeräumt. In den Studien hätten sich alle Impfstoffkandidaten als sehr sicher erwiesen. Als Beispiele nennt er die im Dezember veröffentlichten Daten aus den klinischen Studien zu den Impfstoffen von AstraZeneca und BioNTech. In den Beiträgen behauptet Dolores Cahill weiter, dass der Körper nach einer Impfung gegen Covid-19 die eigenen Zellen angreife. Das liege daran, dass er das selbst produzierte Spike-Protein als Gefahr erkenne. Infolgedessen würden Geimpfte angeblich einen septischen Schock mit multiplen Organversagen erleiden und sterben. In dem Video, auf das die Beiträge verweisen, äußert sich Cahill tatsächlich so. Diese Behauptungen sind laut Günther Schönreich vollkommen falsch. Günther Schönreich erklärt, dass die mRNA-Impfstoffe nur kurzfristig vom Körper im Spike-Protein übersetzt würden. Das führe dazu, dass der Körper ein Gedächtnis gegen SARS-2 aufbaue, greife dann doch wieder ein Virus an, seien sowohl der Impfstoff als auch das auf seiner Basis produzierte Spike-Protein schon längst wieder verschwunden. Die Aussagen von Dolores Cahill sind also größtenteils unbelegt. Es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass Covid-19-Impfungen einen tödlichen Zytokinsturm auslösen und dazu führen könnten, dass Geimpfte bei einer erneuten späteren Infektion lebensbedrohlich erkranken können. Dass der Körper sich aufgrund der injizierten mRNA und des von den Körperzellen nachgebildeten Spike-Proteins des Coronavirus selbst angreife, wie von Cahill behauptet, ist laut den Forschenden absolut falsch. Ja, und jetzt noch zu einer letzten Behauptung von diesem Frank Lang. Mittlerweile warnen zahlreiche Mediziner und Wissenschaftler ganz deutlich, so auch der Nobelpreisträger Luc Montagnier, dass Menschen, die mit diesen Substanzen geimpft wurden, innerhalb von circa 2 Jahren sterben werden. Das hat er geschrieben. Also alle geimpften Menschen würden innerhalb von 2 Jahren sterben. Das heißt, so heißt es in den Beiträgen auf Facebook, Twitter, Telegram. Das Zitat wird dem französischen Virologen Luc Montagnier über die Corona-Impfung zugeschrieben. Er habe angeblich bestätigt, dass es keine Überlebenschance für Menschen gibt, die irgendeine Form des Impfstoffs erhalten haben. Dazu wird ein Video geteilt, das ein Interview mit Montagnier zeigt. Der Beitrag verbreitete sich auch im englischsprachigen Raum und in diesem Interview sagt Montagnier aber gar nichts davon, überhaupt nichts. Stattdessen stellt er Mutmaßungen über eine antikörperabhängige Verstärkung der Krankheit an. Dieses Phänomen ist jedoch bei den Impfungen gegen Covid-19 bisher nie aufgetreten. In den Interviewaufschnitt, der auf Facebook und Telegram verbreitet wird, ist neben Luc Montagnier das Logo der Rare Foundation zu sehen. Dahinter verbirgt sich eine amerikanische Stiftung, die Filmemachern Stipendien zur Umsetzung ihrer Projekte anbietet. Im Interview wird der 88-jährige Virologe Luc Montagnier, der 2008 den Nobelpreis für die Isolierung von HIV erhielt, zu den Impfstoffen gegen Covid-19 befragt. Und weder im Originalvideo noch in dieser 11-minütigen Langfassung, die im Mai 2021 veröffentlicht wurde, behauptet er, dass in 2 Jahren alle Geimpften gestorben sein werden. Also das ist auch wieder eine Falschinformation. Die angeblichen Zitate sind wirklich aller Wahrscheinlichkeit nach frei erfunden. In der langen Version des Interviews fragt der Moderator ab Minute 7:49, was in 2 oder 3 Jahren sei. Und da hat der Montagnier darauf gesagt, man weiß es nicht. Also das führt dazu, dass wirklich alle Behauptungen von diesen Frank Lang nicht belegt, falsch oder aus dem Zusammenhang herausgeschrieben worden sind. Und solche angstmachenden Behauptungen als Kommentar drunter zu schreiben, ist meines Erachtens absolut falsch und schürt die Angst vor der Impfung noch mehr. Obwohl alle Behauptungen von Frank Lang widerlegt werden können, werden sie dennoch bei einigen Menschen dazu führen, sich nicht impfen zu lassen. Und genau deswegen haben wir ausführlich zu allen Punkten recherchiert und jetzt darüber gesprochen. Ne?
Ja, das ist schon krass.
Ja.
Das ist schon krass. Aber ja, wir werden es ja in 2 Jahren sehen.
Ja, oder? Das stimmt.
Ich bin
das
geimpft.
Stimmt. Ja.
Mal ja. sehen, was passiert.
Ganz genau. Ja.
Ach Gott, ja. Also auf jeden Fall, ich werde auch als Kommentar drunter schreiben und werde auf diese Folge verweisen.
Richtig.
Falls das dann bei YouTube jemand sieht, dann kann er sich einfach die Antwort direkt genau. in der Folge anhören. Und ja. Dann
weil diese Unwahrheiten, also ja. das ist schon wirklich krass. Das schürt wirklich die Angst, ne? Und das klingt ja schon so, dass wenn man sich impft, kurze Zeit später, dass man dann schon tot ist. Also er hat es ja auch dann zwischendurch mal reingeschrieben, nicht erst in 2 Jahren, sondern danach beginnt das ja schon. Also das müsste bei vielen schon lange begonnen haben.
Ja, auch vor allem, das ist keine Studie, nichts ist irgendwie ordentlich nee. Belegt oder das.
Gar nichts.
Einfach nur irgendwas reingeschrieben. Ja. Also,
ja. Aus dem Zusammenhang rausgerissen, also das ist schon heftig, ne? Ja.
Und hört sich halt wirklich an wie ein Text, der, oder für manche Menschen macht das wirklich sehr, macht der Text Angst.
Eben. Ja. Deswegen, ja, deswegen. Deswegen wollten wir auch darüber sprechen.
Ganz genau. Und jetzt nochmal zu was Witzigen. Der Wendler wird per Haftbefehl gesucht. Nein, ist nicht witzig. Aber,
stimmt also, das wirklich?
Oh Gott. Ja, jetzt ohne Scheiß. Ohne Ach, Scheiß. Ich habe es gestern Zeit. Gehört. Also die suchen ihn jetzt per Haftbefehl und der ist jetzt, glaube ich, das 3. oder 4. Mal ist er nicht vor Gericht erschienen. Sein Anwalt ist aber aufgetaucht und ja, und dann hat die Richterin war dann irgendwie so pisst, dass er gesagt hat, okay,
ja, diesmal. Das ist aber normal, wenn du keinen Grund angibst oder vorher nicht sagst, dass du zu dem Termin nicht kommen kannst. Also das gucken die sich einmal an, das gucken die sich vielleicht auch 2-mal an und dann wird wirklich nach dir per Haftbefehl gesucht. Das ist wirklich so.
Ja.
Das ist ja krass, echt.
Jetzt ist er ja in Amerika, mal gucken, ob die ihn jetzt ausliefern oder ob er doch nochmal kommt oder.
Ja.
Ach Gott, ey, also diese Entwicklung, die hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
Nee.
Mein Gott.
Die hätte keiner vorher gesagt. Ja.
Nee. Bevor das wir noch verklagt so werden, ist natürlich nicht lustig.
Nein, das ist um Gottes Willen.
Überhaupt nicht. Ey, und dann haben wir noch Jeff Bezos. Jeff Bezos hat es ins All geschafft. Er ist wirklich hoch und ist wirklich wieder zurückgekommen. Und der Richard Branson, das ist auch so ein Milliardär, der hat es ja vorher gepackt. Ich glaube, der hat das irgendwie nur eine Woche vorher.
Das stimmt.
Also
der
Jeff Bezos wollte einen Rekord machen und eine Woche vorher startet er auf einmal nach oben.
Und das war doch der schon über 70 war, ne? Also dieser Ältere.
Ja, genau.
Ja, genau, ganz genau.
Der war schon...
Ja.
Der war schon ziemlich alt.
Das stimmt.
Ja, 71 war er.
Genau.
Und ich meine auch nicht Elon Musk, der Jeff Bezos war auch ein bisschen höher noch gewesen. Also ich glaube, der hat auch den Rekord in der Höhe. Also, aber Schwerelosigkeit haben beide wohl erlebt.
Ja, ich glaube, das ging ihm auch gar nicht um den Rekord oder so. Ne? Das einfach mal zu erleben, also das muss ein Ereignis sein, was man nie wieder vergisst im Leben. Ne?
Ja, Nee, ich glaube auch nicht unbedingt. Aber es ist halt schon cool, wenn du der Erste bist, der das macht. Ja. Und dann kommt einer und macht es einfach ein paar Tage vorher.
Kaputt.
Schon witzig.
Ja.
Ja, dann, was hast du noch was?
Ja, ich habe noch zwei Filmtipps, die auch mit Naturkatastrophen zu tun haben, weil wir ja heute speziell viel darüber gesprochen haben. Ne? Ja, aber das sind halt auch alles Filme, die schon ein bisschen älter sind. Die wird vielleicht auch, werden auch viele von euch schon kennen. Ein sehr guter Naturkatastrophenfilm ist der Film von 2012, The Impossible. Und zum größten Teil wurden ja Flutwellen und Tsunamis auf der großen Leinwand als Katalysatoren für andere Tragödien verwendet oder waren nur eine der Nebenwirkungen einer noch größeren Katastrophe. Aber ja, diese erschütternde und die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte rückt den Tsunami ins Rampenlicht. Das ist, wenn eine Familie, da hat eine Familie Urlaub gemacht, ist auseinandergerissen worden und als eine massive Welle ihren Urlaubsort in Thailand trifft. Mehr will ich auch gar nicht dazu verraten. Es ist ein wirklich toller Film. Naomi Watts, die Oscar- und Golden Globe-Nominierung für diese Rolle als Mutter erhielt. Also die hat da wirklich grandios gespielt. Und Ewan McGregor war auch mit dabei. Das ist ein ganz, ganz toller Film.
Ah.
Und die, genau, und den zweiten Film, Ewan. Der wir... Ja, yeah. Wie?
Ewan McGregor.
Ewan McGregor, okay.
ich habe ja letztes Mal, warte mal, das muss ich auch noch klarstellen. Ich habe in irgendeiner Folge, habe ich die ganze Zeit Ian Musk gesagt.
Ja, das passiert.
Ja, da habe ich immer Ian Musk. Ich habe mir das später angehört und dachte so, ach du Scheiße. Alter, heißt Elon Musk und...
genau.
Wie heißt er wieder, der andere?
Ewan McGregor.
Ewan McGregor.
Jetzt habe ich es. Und ein weiterer Film, der wirklich sehr gut ist, obwohl er schon sehr alt ist, das ist The Day After Tomorrow von 2004.
Den hätte ich jetzt auch gesagt. Ich schwöre es dir, den hätte ich auch gesagt.
Das glaube ich,
Ich hatte jetzt The Day After Tomorrow und Twister. Die beiden hatte ich im Kopf.
Genau, Twister ja, stimmt. Das Drehbuch ist halt von Roland Emmerich und das ist mit den Schauspielern Dennis Quaid, Emmy Rossum, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und es ist wirklich ein sehr, sehr guter, beängstigender Katastrophenfilm. Der Klimaforscher Jack Hill hat auch herausgefunden, dass die globale Erwärmung einen plötzlichen Umschwung im Klima der Erde auslösen wird. Und da bekommt er auch noch die Bestätigung von seinem Kollegen. Und plötzlich häufen sich die Katastrophenmeldungen aus verschiedenen Gebieten der Welt. Und nicht zuletzt dann auch noch aus New York, wo sich der Sohn von Jack in Lebensgefahr befindet. Und jetzt kennt Jack, der sich in der Antarktis aufhält, nur noch ein Ziel. Der will natürlich seinen Sohn retten, ehe es zu spät ist. Also darum geht es in dem Film. Aber ganz, ganz toll gemacht. Obwohl er wirklich schon so alt ist, der Film.
Der ist wirklich klasse.
Ja.
Wie, von wann ist der?
2004.
Boah.
Das ist, so lange ist das schon wieder her. Ja.
17 Jahre.
Ach, ja.
Du. Boah, das ist heftig. Ja. Und, aber wirklich, wenn man sich den Film anguckt, ich finde auch die Computeranimation richtig gut gemacht. Also es ist wirklich ein guter Top-Film. Ich finde den auch.
Finde ich auch. Das finde ich auch. Genau. Hast du noch einen Film?
Ja, ich habe keinen Film mehr, aber ich habe noch eine Serie. Und das ist eine Serie auf Netflix, die heißt Unglaubliche Diebstähle. Und die ist wirklich, also richtig gut.
Sagt mir nichts.
Ich fand das wirklich... Ja. Es ist auch ganz neu rausgekommen und ist auf jeden Fall mein Serientipp. Müsst ihr euch mal angucken. Ich habe auch noch nicht komplett alle Folgen gesehen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele es sind. Aber ich habe jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Folgen habe ich gesehen und das ist schon richtig, richtig geil. Also das ist wirklich der Knaller. Ihr müsst euch vorstellen, in der ersten Story, da wird direkt erstmal von einer Frau erzählt, die einen Typen kennenlernt. Die sind in Las Vegas. Ich verkürze das jetzt alles mal so ein bisschen.
Ja,
und,
ja.
Und machen da wirklich einen Millionenraub. Die klauen dort einen Geldtransporter und schaffen es, 3 Millionen dort zu klauen. Und schaffen es auch, vor der Polizei zu fliehen und da wegzukommen. Und solche, und du siehst dann wirklich teilweise, was ich ein bisschen schade fand in der ersten Folge, ist gerade die Frau, die das Interview die ganze Zeit führt, ist eigentlich eine Schauspielerin. Und am Ende sieht man dann, das ist eine Schauspielerin. Das fand ich echt ein bisschen blöd. Ich
dachte, ja, das
stimmt. Eigentlich. Und, aber ab der zweiten Folge, da hast du dann auch wirklich Leute, die wirklich, wirklich dabei gewesen sind. Und die geben dann die Interviews. Und das ist schon, also was die da teilweise für Storys raushauen, das ist schon wirklich krass.
Aber klingt absolut interessant. Ja. Also ich glaube, das schaue ich mir auch mal an.
Sehr interessant, auf jeden Fall.
Das glaube ich. Ja, dann habe ich noch einen Buchtipp für euch, auch zum Thema Naturkatastrophe. Und zwar handelt es sich dabei um ein Sachbuch. Das heißt Die große Flut von Peter Ward. Und dieser Peter Ward, der ist einer der bekanntesten Geologen weltweit. In Fachkreisen ist er für seine Hypothese bekannt, wonach das Leben Selbstzerstörungspotenzial in sich birgt. Und der Professor für Biologie, Erd- und Weltraumwissenschaften, also ein ganz, ganz kluger Mensch, lehrt auch an der Universität von Washington in Seattle. Die große Flut, das ist also ein Sachbuch für jedermann, der mal hinter diese Naturkatastrophen schauen und sie verstehen will. Also anhaltende Dürren, tobende Stürme, brennende Wälder. Also wer glaubt, damit seien die Auswirkungen des Klimawandels aufgezählt wird, das Meer wird eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für viele Menschen sein. Und noch weiß niemand genau, wie hoch das Wasser steigen wird, doch mit dem Schmelzen der polaren Eiskappen hat ein Prozess begonnen, der immer mehr an Fahrt aufnimmt. Küstenstädte werden überflutet, Ackerland wird durch eindringendes Salz unbrauchbar. Und dieser Peter Ward schaut auf Zeiten zurück, in denen sich die Erde erwärmt hat und die Meere angestiegen sind und zeichnet eben daraus ein ganz mögliches Bild für die Zukunft. Das ist ein ganz aufrüttelndes Buch und ein dringender Appell, die Erwärmung nicht über 2 Grad ansteigen zu lassen. Und dieser Peter Ward, also der hat wirklich so einen Eindruck, volles Buch geschrieben, welches mir Zusammenhänge ganz einfach erklärt hat. Mir gefällt auch der Schreibstil des Autors, weil er viele Fakten mit Beispielen unterfüttert hat und dadurch auch eine Vorstellung generiert, die mich beeindruckt hat, weil ich über sehr vieles auch erstaunt war. Ich habe sehr viel gelernt, wodurch ich immer wieder neugierig war, was mich im nächsten Kapitel dann wieder erwartet. Auch, das sind auch Grafiken mit drin, die unterstützen das Verständnis sehr, sehr gut. Und deshalb finde ich auch diese Visualisierung der Texte richtig gelungen. Es ist wirklich ein sehr gelungenes Buch, welches mich in jeder Hinsicht überzeugt hat.
Okay, das hört sich ja auch gut an.
Auf jeden Fall.
Ich hätte auch noch einen Buchtipp. Mhm. Ich habe das Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst, Fake Facts heißt das.
Nee, das sagt
das
mir jetzt nichts.
Das haben 2 Autoren geschrieben, also Autorinnen, Katharina Nokun und Pia Lamberti. Mhm. Und da geht es, also Fake Facts, und der Subtitel, der ist, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen.
Oh, das klingt
auch genau darum geht es eigentlich auch. Also es geht wirklich um Fake News und wie schnell Verschwörungstheorien verbreitet werden und wie die überhaupt verbreitet werden, warum die so schnell von manchen Menschen aufgenommen werden.
Ja,
und da kann sich eigentlich jeder, der sich vielleicht nicht unbedingt eine Meinung machen kann, der jetzt sich nicht unbedingt sicher ist, ist das richtig oder das richtig, der sollte sich vielleicht das vorher mal durchlesen.
Mhm.
Und dann weiß er auf jeden Fall, dass er nicht von bestimmten Medien nicht manipuliert werden kann.
Ja.
Also es ist schon mal nicht schlecht. Also, oder auf was man achten muss, ne?
Genau,
auf was man achten wirklich, muss, ja. Ich finde auch, teilweise, wenn die Jugend, also ich habe das jetzt letztes Mal, habe ich auch so einen Bericht gesehen, wenn du auf YouTube gehst und du suchst jetzt nach, was war das denn nochmal? Also es wird immer eine Stufe schlimmer. Du gibst irgendwas ein,
das stimmt,
und am Ende landest du eigentlich immer da, wo es ein bisschen härter ist. Also du gibst
das wird sehr viel aufgebauscht, immer weiter, ne?
Ach so, genau. Du gibst zum Beispiel bei YouTube gibst du patriotisch ein, und ganz, ganz ratzfatz landest du bei Rechtsradikalismus. Also es ist wirklich, und dieser Algorithmus, umso öfter du dann bestimmte Sachen eingibst, der haut dich zu. Der haut dich zu mit einer bösen Welt. Ehrlich, das ist wirklich, also das ist mir immer mehr aufgefallen jetzt. Das sind auch, ich versuche zum Beispiel kaum noch irgendwelche wirklich Nachrichten von bestimmten Magazinen einfach dort zu abonnieren, weil du kriegst einfach da News und es werden durch diesen Algorithmus dir Sachen angezeigt, die du eigentlich auch gar nicht sehen willst. Und du wirst da so rein. Und ich habe noch meine eigene Meinung, aber ich stelle mir das gerade vor, wenn da ein 13-jähriges Kind sitzt, was sich noch keine richtige Meinung gebildet hat, dann ist das richtig, richtig, richtig gefährlich.
Das kann richtig gefährlich werden, das stimmt. Ja. Die werden ja dann auch Dinge sehen, die für die überhaupt nicht bestimmt sind, ne? Ja.
Ja.
Das ist schon krass. Also es ist auf jeden Fall ein interessantes Buch, was du da vorgeschlagen hast. Ja.
Und auch Meinungen hören, weißt du? Die hören dann
die Meinung.
Und durch diesen Algorithmus werden denen halt auch die ganze Zeit Sachen angezeigt, die damit zu tun haben und weniger irgendwelche anderen Sachen. Und so gelangt man dann immer mehr in diese Welt, in dieses Rabbit Hole und kommt da einfach auch nicht mehr raus. Ne? Und das wird immer schlimmer. Und also da ist Facebook teilweise und Twitter und ja, ich weiß nicht, es kann auf jeden Fall schon wirklich sehr gefährlich werden.
Das stimmt, aber welcher Jugendliche hat das heutzutage nicht, ne?
Ja, das war das Schlusswort zum Donnerstag. So.
Ja.
Das war doch eine schöne Folge. Haben wir wieder
auf
viel
jeden
erzählt.
Ja.
Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt.
Genau.
Und in die Shownotes werde ich auf jeden Fall alles Wichtige wieder reinpacken.
Richtig, genau. Ja.
In 2 Wochen sehen wir uns wieder. Hast du noch was? Wolltest du noch was
Nö,
sagen?
Nö, ich habe nichts mehr. Ich freue mich schon wieder drauf, wenn es dann wieder weitergeht in 14 Tagen. Hast du was Spezielles nächstes Mal? Nee, ne? Kein spezielles Thema. Ich glaube, da machen wir.
Nee, da denken wir uns noch was aus.
Da denken wir uns was aus. Ganz genau. Das
und,
machen wir.
Und ich hoffe, ihr fandet die Outtakes letztes Mal witzig.
Ja, ich habe sie mir selber angehört und musste so lachen. Ja. Also, es ist unglaublich. Aber auch heute waren wieder einige Sachen drin, die wir das nächste Mal wieder reinhauen können in die Outtakes.
Definitiv. Definitiv.
Genau.
Oh Gott. Gut, ja. Dann lasst es euch gut gehen. Habt Spaß.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis
Tschüss.
Zum nächsten Mal. Ciao.
www.oncripe.com